Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Kommen wir zu den Unruhen in Kasachstan Anfang dieses Jahres. Unruhen, die als der blutige Januar in die Geschichte des Landes eingegangen sind und die doch selbst in Kasachstan fast vollständig von der Agenda verschwunden sind. Denn die Regierung hat nur ein geringes Interesse an einer Aufarbeitung. Und doch gibt es Zeugnisse des blutigen Januars. Gedichte, die Lyrikerinnen und Lyriker unter dem Hashtag Gedichte für die Revolution veröffentlicht haben. Nina Fries arbeitet am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien und sie hat einige der Gedichte übersetzt und kommentiert. Ich habe sie in Minsk erreicht und gefragt, während der Unruhen war Almaty, Kasachstans Kulturmetropole, tagelang von der Außenwelt abgeschnitten. Nach offiziellen Angaben starben 230 Menschen, 4.500 wurden verletzt, mehr als 10.000 verhaftet. Wie haben Sie den 10. Januar erlebt, als das Internet wieder angestellt wurde?
Ich war im ersten Augenblick vor allem erleichtert, von so vielen Menschen, die ich persönlich in Almaty kenne, zu hören, dass es ihnen gut geht. Denn Sie haben gerade die Opferzahlen erwähnt. Es sind eben auch Menschen gestorben während dieser Unruhen und der Niederschlagung der Unruhen. Von daher war ich erst einmal erleichtert. Und dann war ich überrascht, wie schnell sich unter diese ersten Lebenszeichen Poesie gemischt hat. Dass Leute dann eben nicht nur gesagt haben, wir sind am Leben, uns geht es gut, alle sind heil und sicher zu Hause, sondern dass es auch sehr schnell Gedichte gab, die eben diese Zeit des abgeschalteten Internets und auch des abgeschalteten Mobilfunks thematisieren.
Wenn wir uns jetzt eines der Gedichte, die Sie abdrucken, konkret anschauen, etwa das Gedicht »Wir sind Stille«, das endet mit den Versen »Ich habe Dunkelheit in der Kehle, in den Augen eine Wand, Trockenheit im Mund, unter der Zunge Glas, wir sind nichts, wir sind Stille.« Es ist ja einerseits so, dass man im Gedicht merkt, das Ich findet weder Gehör noch Antwort. Aber der Dichter Sahir Asim schweigt ja eben nicht, weil dieses Gedicht ja doch vor uns liegt. Ist es dieser Spannungsraum, der den Reiz, die Kraft dieser Gedichte ausmacht?
Das würde ich so sehen, auf jeden Fall. Dieses Gedicht zeigt eben gerade, dass zwar die Menschen von den Herrschenden in Kasachstan absolut marginalisiert werden, dass ihre Bedürfnisse kein Gehör finden, aber gleichzeitig schweigt der Dichter eben nicht. Er wird zu einem Anwalt, nicht nur seiner selbst, sondern auch der Menschen, indem er eben dieses Bedürfnis zu kommunizieren wieder nach außen trägt. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft dieses Gedichts, dass wir zwar einen Ist-Zustand haben, in dem nicht gesprochen werden kann, in dieser Zeit, in dem das Internet und auch die Mobilfunknetze in Almaty abgeschaltet sind, aber der Dichter reflektiert darüber und er sagt, ich möchte das nicht, ich möchte sprechen, ich möchte Gehör finden. Und das tut er eben dann mit diesem Gedicht, das ja die Zeit des Schweigens dann überdauert.
Daran anknüpfend ein Aspekt, den Sie auch erwähnen, der mir besonders interessant erschien, ist ja auch, dass Gedichte per se darauf angelegt sind, dass sie dechiffriert werden. Also, dass so eine gewisse Freiheit entsteht, die zum Beispiel in Texten, die jetzt unmittelbar der Zensur unterworfen sind, ja nicht gegeben ist.
Genau, ein Gedicht setzt ganz häufig voraus, dass wir zwischen den Zeilen lesen. Und das sind natürlich die Leute in Ländern, wo es Zensur gibt, noch viel mehr gewöhnt, als wir das in freien Gesellschaften kennen. In diesen Gedichten, über die wir sprechen, wird oft Kritik geübt, aber es wird zum Beispiel nie erwähnt, an wem eigentlich Kritik geübt wird. Natürlich ist aber dennoch jemandem, der mit dem Kontext vertraut ist, sofort verständlich, wer in diesen Gedichten kritisiert wird. Und das kann natürlich aus Zensurgründen nicht direkt benannt werden. Ich kann also nicht sagen, ich kritisiere die Mächtigen dafür, dass sie uns von der Kommunikation mit der Außenwelt abgeschnitten haben, aber ich kann das eben zwischen den Zeilen verstecken. Und das ist der ganz, ganz große Vorteil von Poesie. Und natürlich kommt hinzu, dass das Interesse der Mächtigen in Kasachstan, aber auch in anderen autoritären Ländern nicht besonders groß ist.
Jetzt haben wir über ein Gedicht gesprochen, das vor allem nach innen blickt. Es gibt aber auch andere Gedichte, die nochmal eine sehr viel größere politische Dimension haben. Aufgefallen ist mir zum Beispiel das Gedicht von Vadim Dergatschow, der auf Facebook diesen Text veröffentlicht hat. Hier ist ein Ausschnitt.
Eine große, schöne, rote Zunge liegt auf dem Platz, strömt durch die Straßen, dringt ein in Geschäftszentren, reckt sich zum Fernsehturm hinauf und, so sagt man, nahm zweimal den Flughafen ein. Die Zunge ist die neue Realität, die neue Fahne und der neue Sinn. Die Zunge dringt überall hin und spricht aus den Köpfen des Präsidenten und der Mitglieder der Meschilis, aus dem Fernseher. Sie spricht mit den Stimmen der Aufständischen auf der Allee und kriecht überall hin, in alle nur möglichen Ritzen.
Worin besteht für Sie die politische Relevanz gerade dieses Textes? Sie haben erklärt, dass im Russischen das Wort für Zunge und Sprache identisch sind.
Genau, wir haben im Russischen eine Homonymie für Sprache und Zunge, Jesik. Und der Leser, die Leserin des russischen Originals hat aber natürlich diese beiden Übersetzungen im Kopf oder diese beiden Bedeutungen im Kopf, wenn er oder sie das Gedicht lesen. Russisch hat bis heute einen Verfassungsstatus in Kasachstan, muss in Behörden gleichbedeutend mit der kasachischen Sprache verwendet werden und wird vor allem in den großen Städten und vor allem in Almaty eben auch noch viel gesprochen. Und auf der anderen Seite ist natürlich durch diese Homonymie von Zunge und Sprache, die im Russischen besteht, auch ja eine typische Propagandatechnik angesprochen, die wir nicht nur in diesem Gedicht, sondern auch in vielen anderen Gedichten finden, dass wir eben nicht mehr unterscheiden können, was entspricht jetzt tatsächlich der Wahrheit, zeigt eben die totale Unübersichtlichkeit in dieser Situation und was das mit einem Menschen macht, nämlich die absolute Verunsicherung, wem und was man eigentlich noch glauben kann.
Das war Nina Fries, die den Aufsatz Poesie und Protest, der blutige Januar in der zeitgenössischen Dichtung Kasachstans, im aktuellen Report des Berliner Zentrums für Osteuropa und internationale Studien veröffentlicht hat. Abrufbar ist das PDF auf der Homepage des Zentrums.